NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Andreas Flocken. Das Echo des Tages heute unter anderem mit folgenden Themen. Weitere Überprüfungen im öffentlichen Dienst. Bundestag gibt grünes Licht für neues Stasi-Unterlagengesetz. Hierzu auch der Kommentar. Debatte über Euro-Rettungsschirm. Bundesrat gegen weitere Milliardenaufstockung. Tod im Jemen. Langgesuchter Terrorist Al-Awlaki stirbt nach Luftangriff. Und mehr Verbraucherwissen für Schüler. Bundesregierung stellt Online-Material Kompass vor. In der DDR wurden die Menschen von der Stasi bespitzelt und kontrolliert. Seit mehr als 20 Jahren gibt es die DDR nicht mehr. Im öffentlichen Dienst soll es aber weiterhin Überprüfungen auf eine Stasi-Mitarbeit geben. Der Bundestag billigte heute einen entsprechenden Gesetzentwurf. Damit ist zugleich der Weg frei für die Versetzung von rund 40 ehemaligen Stasi-Mitarbeitern, die noch heute in der Stasi-Unterlagenbehörde arbeiten. Das war insbesondere dem neuen Chef der Behörde, Roland Jahn, ein ganz wichtiges Anliegen. Über die Verabschiedung des Gesetzes im Bundestag, Georg Schwarte.
Wolfgang Thierse, einst Bürgerrechtler, DDR-Bürger, Leidtragender des Regimes, versuchte gleich am Anfang, den Ton der Debatte zu setzen.
Die Aufarbeitung des DDR-Unrechts ist ein Kapitel unserer Geschichte, das nicht abgeschlossen ist und auf absehbare Zeit nicht abgeschlossen werden kann. Hier zu bedarf es der nötigen Instrumente gewiss, aber auch des rechten Maßes.
Aber genau über das rechte Maß herrscht zum ersten Mal nach 7 bisher nahezu im Konsens getroffenen Novellierungen des Stasi-Unterlagengesetzes im Bundestag verbissene Uneinigkeit. Union und FDP wollen, dass künftig alle Angestellten des öffentlichen Dienstes in Leitungsfunktionen ohne konkreten Verdacht, und das ist neu, auf eine mögliche Stasi-Tätigkeit überprüft werden. Zudem soll die Überprüfungsmöglichkeit für alle Mitarbeiter, unabhängig von Verdacht oder nicht, um weitere 8 auf dann 30 Jahre seit der deutschen Einheit verlängert werden. Um des Rechts und der Opfer willen, sagt Beatrix Philipp von der Union.
Damit starten wir weder eine Hetzjagd, wie gesagt wurde, noch sind wir von der Rache geleitet, wie oftmals von verschiedenen Seiten behauptet wurde, und Herr Thierse, auch von Verfolgungsradikalismus kann eigentlich überhaupt gar keine Rede sein.
Aber da ist noch ein zweiter, ein gravierender Punkt, der letztlich Grünen und SPD die Zustimmung unmöglich machte. 47 ehemalige geständige Mitarbeiter der Stasi, die seit 20 Jahren in der Stasi-Unterlagenbehörde unter anderem im Archiv oder dem Wachschutz arbeiten sollen, so will es der neue Chef der Stasi-Unterlagenbehörde, Roland Jahn, versetzt werden. Die Begründung liefert Rainer Deutschmann von der FDP.
Wir meinen, kein Opfer sollte einem ehemaligen Stasi-Mitarbeiter in der BSDU gegenübertreten müssen oder das Gefühl haben, die Stasi sehe es immer noch in ihrem Nacken, sei es im Archiv oder auch nur an der Pforte.
Da die Versetzung der einst unter anderem von Joachim Gauck eingestellten Mitarbeiter aber bislang arbeitsrechtlich unmöglich war, pochen Union und FDP nun auf ein Gesetz. SPD und Grüne sagen nein. Die Mitarbeiter hätten sich bewährt, der Rechtsstaat müsse auch für sie gelten, sagt Wolfgang Thierse.
Die vergangenen 2 Jahrzehnte müssen bei einer Beurteilung einer Person und ihrer Tätigkeit genauso zählen wie das möglicherweise moralisch falsche Handeln in der DDR.
Die Linkspartei lehnt das neue Gesetz generell ab. Aufarbeitung des DDR-Unrechts, sagt das ehemalige SED-Mitglied Rosemarie Hein. Im verbindlichen Tonfall, das funktioniere mit derlei Verfolgungswerkzeugen nicht.
Ein gesellschaftlicher Dialog darüber ist so nicht zu führen. Er bedarf einer anderen gesellschaftlichen Atmosphäre. Und die schaffen sie mit diesem Gesetz nicht.
Da nun platzte allerdings dem Grünen Wieland der Kragen. Der hob Stimme und Zeigefinger und wurde in Sachen Linkspartei grundsätzlich.
Was ihre designierte Vorsitzende, Frau Wagenknecht, zur DDR, zum humansten Staat, den es je in Deutschland gab, zu Walter Ulbricht und zu Erich Honecker zu sagen hat. Das sollten Sie mal aufarbeiten.
Am Ende also erstmals keine breite Parlamentsmehrheit für das neue, mit Stimmen der Regierungsfraktionen verabschiedete Stasi-Unterlagengesetz und ein enttäuschter Wolfgang Wieland, der sich direkt an den anwesenden Stasi-Bundesbeauftragten Roland Jahn wandte.
Staatliche Verwaltung muss dem Recht gehorchen. Weder gutdünken noch gutmeinen dürfen das Handeln leiten. Das würde ich auch gerne Roland Jahn mit auf seinen weiteren Weg geben.
Ein Bericht von Georg Schwarte. Zur Änderung des Stasi-Unterlagengesetzes jetzt auch der Kommentar. Er kommt aus Berlin von Peter Mücke.
Für die Aufarbeitung des DDR-Unrechts ist es ein schwarzer Tag. 21 Jahre nach der Wiedervereinigung gab es zum ersten Mal bei einer Abstimmung über das Stasi-Unterlagengesetz keine breite Mehrheit im Parlament, keinen Konsens der demokratischen Parteien, den es bei 7 Abstimmungen zuvor gegeben hatte. Das ist wohl der größte Fehler, den die Abgeordneten machen konnten. Am Ende waren es 45 ehemalige Stasi-Mitarbeiter, die das Parlament in dieser wichtigen Frage gespalten haben. 45 Stasi-Leute, die trotz ihrer Vergangenheit seit 20 Jahren in der Behörde arbeiten, die die Machenschaften ihres alten Arbeitgebers aufklären soll. Eine groteske Situation, an der sich nicht nur der neue Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, der DDR-Bürgerrechtler Roland Jahn, stört. Die Verdienste von Joachim Gauck und Marianne Birtler, die Vorgänger Jahns, sind unbestritten. Aber sie hatten es hingenommen, dass ein Opfer des SED-Regimes unter Umständen ausgerechnet in der Stasi-Unterlagenbehörde mit alten Mitarbeitern des Spitzeldienstes zu tun bekommt. Ob nun nur als Pförtner oder als Archivar. Es ist ein Schlag ins Gesicht der Opfer, da hat Jahn recht. Es ist bedauerlich, dass die Verantwortlichen keinen Weg gefunden haben, dieses Problem im Konsens zu lösen. Warum die 45 Stasi-Leute nicht einfach aus Respekt vor den Opfern und auch vor der Arbeit der Behörde freiwillig um eine Versetzung gebeten haben, es bleibt ihr Geheimnis. Nun werden sie also gegen ihren Willen versetzt. Sie werden anderswo weiter beschäftigt, ohne Gehaltsverlust oder Konsequenzen für Pensionsansprüche. Bei allen juristischen Bedenken gegen eine solche Zwangsversetzung, inhaltlich ist sie richtig, sie kommt nur viel zu spät. Schade, dass sich nicht wenigstens eine breite Mehrheit von Union, FDP, SPD und Grünen auf diesen Konsens verständigen konnten. Und auch nicht auf eine gemeinsame Regelung, wie es mit der Überprüfung von Mitarbeitern im öffentlichen Dienst weitergehen soll. Das Stasi-Unterlagengesetz ist eine Erfolgsgeschichte. Für viele andere Länder mit einer ähnlichen Vergangenheit ist die Aufarbeitung der Hinterlassenschaft des DDR-Unrechtsregimes ein Vorbild. Schade, dass die Abgeordneten des Deutschen Bundestags heute diesem Anspruch nicht gerecht geworden sind.
Peter Mücke kommentierte. Der Euro-Rettungsschirm, ein Dauerthema. Gestern billigte der Bundestag die Aufstockung des Fonds und heute hat der Bundesrat grünes Licht gegeben. Allerdings gab es auch in der Länderkammer skeptische Stimmen. Mehrere Ministerpräsidenten warnten davor, das Volumen des Rettungsfonds noch weiter auszudehnen. Ein Bericht aus Berlin von Dietmar Riemer.
Der Bundesrat schloss sich dem gestrigen Votum des Bundestags ohne Gegenstimmen an. Der erweiterte Rettungsschirm kann, jedenfalls was den deutschen Teil angeht, nun aufgespannt werden. Bundesfinanzminister Schäuble bedankte sich, wie in diesem Haus mit den gedämpften Tönen üblich, für die Sondersitzung der Länderkammer und versprach eine rasche und gute Zusammenarbeit zwischen Bundesregierung und Ländern bei der Abfassung einer Bund-Länder-Vereinbarung über den neuen Rettungsschirm. Den Finanzminister treiben nach der gestrigen Abstimmung diese Gedanken um.
Die eigentliche Sorge ist, dass insbesondere die Lage an den Finanzmärkten, die nach wie vor besorgniserregend hohe Verschuldung von zahlreichen Staaten, gar nicht nur und gar nicht in erster Linie in der Eurozone, sondern auch außerhalb der Eurozone, dazu führen könnte, dass wir eine Krise im Finanz- und Bankensektor bekommen könnten, wo dann die Ansteckungsgefahren besonders groß sind.
Zu umlaufenden Meldungen aus Washington und Brüssel, dass eine weitere Aufstockung des Rettungsfonds geplant sei, kam von Schäuble kein Wort. Umso deutlicher kam das in dieser speziellen Angelegenheit aus Bayern, und zwar vom Ministerpräsidenten des Freistaats, CSU-Chef Seehofer. Er gab zu Protokoll, jetzt sei aber Schluss.
Wir stimmen heute diesem geplanten Rettungsschirm zu. Weitere Aufstockungen oder größere Risiken aus den übernommenen Garantien, beispielsweise über finanztechnische Hebel, lehnen wir jedoch ab.
Und zwar aus diesem Grund.
Gewährleistungen dürfen nur dann übernommen werden, wenn dies unabdingbar ist, um die Stabilität der Eurozone als Ganzes zu erhalten und nur gegen Reform- und Konsolidierungsmaßnahmen für die Empfängerländer.
Seehofer befürchtet nämlich, dass bei weiteren deutschen Hilfen oder Garantieerweiterungen die deutsche First-Class-Bonität auf den internationalen Finanzmärkten, also das AAA-Rating, verloren geht und am Ende Deutschland für seine eigenen Schulden höhere Zinsen zahlen muss. Hamburgs erster Bürgermeister Scholz, SPD, sprach sich ebenfalls für eine strenge Konsolidierungspolitik in Euroland aus und stellte drei Forderungen.
Erstens, wir brauchen in der Eurozone ein gemeinsames Verständnis für den Umgang mit den öffentlichen Haushalten. Zweitens, wir brauchen eine Strategie, wie die Europäische Union die Einhaltung der Schuldenbremse in den einzelnen Mitgliedstaaten im Zweifel durchsetzen kann. Drittens, wir brauchen weitere Fortschritte in der Koordinierung der Finanz-, Wirtschafts- und Sozialpolitik in Europa. zum Beispiel durch Verabredung über gemeinsame Bemessungsgrundlagen oder durch gemeinsame regulatorische Initiativen.
Und im Zweifel, so Scholz weiter, müssten dabei dann eben einige Länder einfach mal vorangehen.
Bundeswehrsoldaten werden von der Politik in gefährliche Einsätze geschickt, beispielsweise nach Afghanistan. Doch immer mehr Soldaten kehren verwundet oder traumatisiert zurück, fühlen sich dann oft im Stich gelassen und nicht richtig abgesichert. Das soll sich ändern durch ein verbessertes sogenanntes Einsatzversorgungsgesetz. Heute wurde es in den Bundestag eingebracht. Anja Günther fasst die Debatte zusammen.
Soldaten und zivile Mitarbeiter im Auslandseinsatz riskieren oft ihr Leben und sie sind vielfach einer extremen psychischen Belastung ausgesetzt. Das ist keine neue Erkenntnis und doch hat der Staat die Leistungen für die Soldaten seit Jahren nicht mehr angepasst. Nun sollen die Lücken geschlossen werden durch das Einsatzversorgungsverbesserungsgesetz. Denn Pflichterfüllung, sagte Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière im Bundestag, sei keine Einbahnstraße.
Für Staat und Politik folgt vielmehr im Gegenzug die Verpflichtung, Verletzte und Hinterbliebene so gut wie möglich abzusichern.
Vorgesehen ist nun, dass Soldaten, die im Auslandseinsatz schwer verwundet werden, eine doppelt so hohe Entschädigung erhalten wie bisher. Hinterbliebene von im Einsatz getöteten Zeitsoldaten werden künftig genauso behandelt wie Hinterbliebene von Berufssoldaten. Und die Anpassungen gelten rückwirkend zum Juli 1992. Damit ist der erste Auslandseinsatz der Bundeswehr in Kambodscha mit eingeschlossen. Für all das bekam die Koalition, selten genug, Lob von der Opposition, wie von der grünen Politikerin Agnes Maltschak.
Die in diesem Gesetz vorgeschlagenen Verbesserungen sind dringend notwendig. Denn sie sind Ausdruck der Verantwortung, die wir für die Menschen tragen, die sich im Auftrag des Deutschen Bundestages in Einsätzen im Ausland befinden und dabei zu Schaden kommen.
Zwei Punkte allerdings bemängelte die Opposition. Der Gesetzentwurf komme viel zu spät und es gebe noch offene Fragen. Wie werden Soldaten weiter beschäftigt, wenn sie im Auslandseinsatz schwer verwundet wurden und nicht mehr voll einsatzfähig sind? Gestritten wird darüber, ab wann Anspruch auf eine lebenslange Weiterbeschäftigung besteht. Ab einem, wie es im Amtsdeutsch heißt, Schädigungsgrad von 30% oder erst ab 50%. FDP-Verteidigungsexpertin Elke Hoff drängte im Bundestag auf schnelle Klärung.
Dass es eine geringe Schwelle geben muss, damit Soldatinnen und Soldaten, die in einem Einsatz verwundet sind, wieder die Möglichkeit haben, einen Beruf bei der Bundeswehr als Arbeitgeber auszuüben.
Gerade für Soldaten, die traumatisiert aus dem Auslandseinsatz zurückkommen, sind die dienstlichen Hürden oft hoch. Auch weil sie beweisen müssen, dass ein Zusammenhang zwischen ihrer Erkrankung und dem Einsatz besteht. Auch das soll sich ändern. Die sogenannte Glaubhaftmachung soll erleichtert werden. Elke Hoff.
Ich hielt es wirklich für absurd, wenn wir ein Signal aussenden, ja, wir brauchen euch zwar für den Einsatz, aber wenn ihr das getan habt und ihr kommt eben zurück und seid nicht mehr 100% einsatzfähig, dann bitteschön. Können wir euch auch nicht helfen.
Spätestens im November will der Bundestagsverteidigungsausschuss erneut Experten zu den strittigen Punkten anhören. Anschließend soll ein nachgebesserter Gesetzentwurf vorliegen, über den dann Bundestag und Bundesrat entscheiden. Der Bundeswehrverband sieht die Politik insgesamt auf dem richtigen Weg. Verbandschef Ulrich Kirsch sagte, dem Problem der Einsatzfolgen werde Rechnung getragen. Das sei eine positive Entwicklung.
Sie hören auf NDR Info und WDR 5 das Echo des Tages. Vor allem bei der Terrorismusbekämpfung spielt die Generalbundesanwaltschaft eine ganz wichtige Rolle. 5 Jahre lang hat eine Frau diese Behörde geleitet. Heute nun ist Monika Harms feierlich in den Ruhestand verabschiedet worden. Überschattet wurde die Veranstaltung allerdings von der Frage, wer ihr Nachfolger wird. Personalspekulationen machen die Runde. Die Justizministerin, die zur Verabschiedung von Monika Harms nach Karlsruhe gekommen war, hielt sich bedeckt. Bernd Wolf berichtet.
Auch beim feierlichen Festakt war die Nachfolge von Monika Harms kein Thema. Die anwesende Bundesjustizministerin Leutheuser-Schnarrenberger, FDP, ging in ihrer Rede mit keinem Wort auf Gerüchte ein, wonach ihr Parteifreund Harald Range, 63, Generalstaatsanwalt aus dem niedersächsischen Celle, dass er neuer Leiter der Bundesanwaltschaft werden könnte. Eine Zeitung hatte dies berichtet. Leutheuser-Schnarrenberger lehnte am Morgen Spekulationen zu dieser Personalie zum jetzigen Zeitpunkt ab und sicherte den Bundesländern intern interne Gespräche zu. Ihr erster Kandidat, der Stuttgarter Regierungspräsident Johannes Schmalzl, war unter anderem wegen der unzureichenden Kommunikation Leuthäuser-Schnarrenbergers mit den Ländern gescheitert. Die Bundesjustizministerin dankte der scheidenden Generalbundesanwältin, besonders bei der Bekämpfung ausländischer, vor allem islamistischer Terroristen, habe sie Vorzügliches geleistet. Daneben habe die Globalisierung die Bundesanwaltschaft längst zu einem Global Player der Verbrechensbekämpfung werden lassen. Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger.
Die Verfolgung der Straftaten gegen das Völkerrecht stellte und stellt die Bundesanwaltschaft vor völlig neue Herausforderungen. Sie müssen zum einen juristisches Neuland betreten. Neben diesen juristischen Herausforderungen ist die Bundesanwaltschaft im Rahmen ihrer Zuständigkeit für das Völkerstrafgesetzbuch aber auch mit neuen praktischen Problemen konfrontiert.
Es geht um zwei Ruander, die im kongolesischen Bürgerkrieg Morde, Vergewaltigungen, Vertreibungen und andere schwerste Kriegsverbrechen begangen haben sollen. Es ist dies das erste Verfahren in Deutschland nach dem Völkerstrafgesetzbuch, seitdem international das Weltrechtsprinzip gilt. Ein Hauch von Den Haag in Karlsruhe spielt die Justizministerin auf den Internationalen Strafgerichtshof an.
Die enge Kooperation des Generalbundesanwalts mit dem Internationalen Strafgerichtshof trägt insgesamt dazu bei, dass die Welt zumindest ein kleines Stück gerechter und für Täter schwerster Menschenrechtsverletzungen ein Stück unsicherer werden wird.
Monika Harms, die am Donnerstag 65 Jahre wurde, wird künftig in Hamburg und Leipzig leben und sich der Familie und der Musik widmen.
Ein Bericht von Bernd Wolf. Auf der US-Liste der meistgesuchten Terroristen stand der militante Prediger Anwar al-Awlaki ganz oben. Der in den USA geborene al-Awlaki ist für Washington der Drahtzieher zahlreicher Anschläge. Heute wurde gemeldet, der 40-Jährige sei im Jemen durch einen Luftangriff getötet worden. Aus Washington, Anna Engelke.
Dieselbe US-Militäreinheit, die vor weniger als 5 Monaten Osama bin Laden in Pakistan tötete, soll nun im Jemen Anwar al-Awlaki getötet haben. Das meldet die Nachrichtenagentur AP und beruft sich auf hochrangige US-Vertreter. Der 40-jährige al-Awlaki sei bei einem Angriff von Drohnen und Kampfjets ums Leben gekommen. Präsident Obama hatte den radikal-islamischen Prediger al-Awlaki bereits im Mai 2010 auf die sogenannte Todesliste setzen lassen. Dass er nun tatsächlich getötet wurde, ist in den USA die Nachricht des Tages. Ein bedeutender Erfolg, so die frühere nationale Sicherheitsberaterin von Ex-Präsident George W. Bush, Fran Townsend. It can't be understated. Man kann gar nicht genug betonen, was für eine inspirative Person er war, nicht nur im arabischen Raum, sondern auch hier in den USA. But here in the United States. Anwar al-Awlaki war Amerikaner, Sohn jemenitischer Eltern, vor 40 Jahren im US-Bundesstaat New Mexico geboren. Seine Hassbotschaften gegen die USA verbreitete er zunächst auf Kassetten und später im Netz. Einige nannten ihn auch den Osama bin Laden des Internets. Hier ein Auszug aus einer seiner unzähligen Botschaften. Der Krieg gegen Amerika ist eine Verpflichtung für mich und eine Verpflichtung für alle anderen Muslime.
Every other able Muslim.
Anwar al-Awlaki war in den USA bekannt. Er hatte Mailkontakte mit Major Nidal Hassan, dem US-Soldaten, der vor 2 Jahren 13 Menschen auf dem Militärstützpunkt Fort Hood in Texas erschoss. Al-Awlaki soll sich auch im Jemen mit dem als Unterhosenbomber bezeichneten Umar Farouk Abdulmutallab getroffen haben. Der Nigerianer Abdulmutallab hatte Weihnachten 2009 kurz vor der Landung einer Passagiermaschine in Detroit versucht, eine Bombe in seiner Unterhose zu zünden. Bevor al-Awlaki die USA im Jahr 2006 verließ, predigte er zunächst in einer Moschee in San Diego, dann in einer Moschee nahe Washington. Dort traf er mindestens 2 der späteren Attentäter vom 11. September.
Die EU bemüht sich um bessere Beziehungen zu ihren östlichen Nachbarn. Gemeint sind die ehemaligen Sowjetrepubliken. Auf einem Gipfeltreffen in Warschau sollte die sogenannte Ostpartnerschaft vertieft werden. Doch vor allem mit der Ukraine und mit Weißrussland gibt es Unstimmigkeiten wegen des Umgangs mit der Opposition im Land. Einzelheiten aus Warschau von Katrin Brandt.
Dass Herman Van Rompuy ein sehr freundlicher Mensch ist, ließ sich am Ende des Warschauer Gipfels mal wieder erleben.
Thank you, Mr. Prime Minister.
Danke, Herr Premierminister, danke Warschau, danke Polen für diesen erfolgreichen Gipfel, sagte der Ratspräsident, als alles vorbei war. Der Dank kam sicher von Herzen, doch dass dies ein erfolgreicher Gipfel gewesen sein soll, lässt sich kaum bestätigen. Ein Partner blieb empört fern, ein anderer musste sich unablässig kritisieren lassen, vier weitere erhielten nicht, was sie sich erhofften. So ging das zweite große Treffen der östlichen Partnerschaft zu Ende. Am Morgen war es zum Eklat gekommen. Der Stuhl der weißrussischen Delegation blieb leer. Aus Minsk kam die Nachricht, man fühle sich diskriminiert. Deshalb werde der Botschafter nicht teilnehmen. Zuvor hatte schon Außenminister Martinow abgesagt, Machthaber Lukaschenko hat ohnehin Einreiseverbot. Umso intensiver sprachen die Westeuropäer mit der weißrussischen Opposition. Kanzlerin Merkel nahm sich besonders viel Zeit.
Hier muss man sagen, ist der Umgang mit der Opposition durch das Regime völlig inakzeptabel. Die Opposition leidet und wir überlegen natürlich, wie wir sie auch unterstützen können.
Zunächst fordern die EU-Staaten, dass alle politischen Gefangenen freigelassen und rehabilitiert werden müssen und dass die Regierung in Minsk die Unterdrückung der freien Gesellschaft beendet. Eine Forderung, der sich die übrigen Mitglieder der östlichen Partnerschaft, Aserbaidschan, Moldau, Georgien, Armenien und die Ukraine, nicht anschlossen. Sie verzichteten darauf, die Gipfeldeklaration zu unterschreiben. Sollte sich Weißrussland in Richtung Demokratie bewegen, wäre die EU bereit, dem hochverschuldeten Land aus der Klemme zu helfen. Doch Diktator Lukaschenko, der vorigen Winter Kandidaten der Präsidentschaftswahlen ins Gefängnis werfen ließ, ist im Moment noch unbeeindruckt.
Wir sehen im Augenblick wenig Demokratisierung. Also sollte die stattfinden, wird man natürlich versuchen, auch dann Weißrussland zu unterstützen. Aber das, was ich gestern gehört habe, stimmt mich nicht sehr optimistisch, das muss ich ganz ehrlich sagen.
Nicht sehr optimistisch stimmte die EU auch, was sie aus der Ukraine zu hören bekam. Bei jeder Gelegenheit wurde Präsident Janukowitsch in Warschau auf den Fall Timoschenko angesprochen. Doch dass er bereit gewesen wäre, Fehler einzuräumen oder Veränderungen anzukündigen, ließ sich offensichtlich nicht erkennen. Die EU nimmt die Angelegenheit sehr ernst. Wir haben unsere Ablehnung dagegen klargemacht, dass gegen frühere Regierungsmitglieder womöglich strafrechtlich vorgegangen wird. Die frühere Regierungschefin Timoschenko steht wegen Machtmissbrauchs vor Gericht. Sollte sie mehrere hundert Millionen Euro zahlen, eine Art Schadenersatz, könnte der Prozess fallen gelassen werden, heißt es. Das entspreche nicht dem Rechtsverständnis der EU. Vom Ausgang des Prozesses hängt auch ab, ob die EU zum Jahresende weitere Abkommen mit der Ukraine unterzeichnen wird, die die wirtschaftliche und politische Annäherung verbessern sollten. Auch die übrigen Partnerländer Aserbaidschan, Armenien, Moldau und Georgien gingen mit wenig konkreten Zusagen nach Hause. Die von ihnen erhoffte Reisefreiheit in die Europäische Union wird so bald nicht kommen.
Es ist 18.52 Uhr. Sie hören das Echo des Tages. Die Sendung können Sie sich auch als Podcast herunterladen auf den Internetseiten von ndr.de/info oder wdr5.de. Mit dem Bau eines internationalen Konferenzzentrums wollte Bonn seine Rolle als Standort für UN-Tagungen und andere hochrangige Treffen stärken. Doch das ging schief. Das Projekt musste gestoppt werden und es wurde ein Fall für die Justiz. Seit heute beschäftigt sich das Bonner Landgericht mit dem Bauskandal. Über den Prozessauftakt Sebastian Titelbach.
Auf der Anklagebank im Bonner Landgericht ist es eng geworden. 8 Anwälte, eine Dolmetscherin und 4 Angeklagte. Diese 4 Männer sollen aus Sicht der Staatsanwaltschaft für den Bauskandal um das World Conference Center Bonn verantwortlich sein, dessen Schaden auf weit mehr als 200 Millionen Euro geschätzt wird. Ein langer Prozess mit mehr als 17.000 Seiten Ermittlungsakten und Prozessterminen bis ins nächste Jahr, sagt Gerichtssprecher Joachim Klages.
Die Kammer hat mit dem heutigen Prozessauftakt insgesamt weitere 28 Termine, mithin insgesamt bereits 29 Termine bestimmt. Weitere Termine sind in Aussicht gestellt. Ob die bisher terminierten Fortsetzungstermine auskömmlich sind, kann man in einem solch großen Umfangsverfahren selten sagen.
Im Mittelpunkt steht der Südkoreaner Man Ki Kim. Vor einigen Jahren wurde er in Bonn noch als Glücksfall gefeiert, als Investor, der Stadt ein riesiges Konferenzzentrum baut, das vor allem die Vereinten Nationen nutzen sollen. Jetzt lauten die Vorwürfe Betrug, Untreue und Bestechung.
Tatsächlich soll es dem Investor lediglich darauf angekommen sein, öffentliche Fördermittel in Millionenhöhe zu erhalten.
Der 51-Jährige habe das geforderte Eigenkapital für den Bau nie besessen. Er habe sich nur als millionenschwerer Großinvestor ausgegeben. Verteidiger Walter Graf weist diese Vorwürfe zurück. Hauptverantwortlich für den Bauskandal seien städtische Mitarbeiter und die ehemalige Bonner Oberbürgermeisterin Bärbel Diekmann.
Es ist erstaunlich, dass die Verantwortlichen der Bundesstadt Bonn sich hier nicht auf der Anklagebank zu verantworten haben. Es wird sich zeigen, ob es noch Verfahren gegen die Bundesstadt Bonn und deren Verantwortliche geben wird. Ich bin davon überzeugt, dass die Staatsanwaltschaft beabsichtigt, die Verfahren gegen Verantwortliche der Bundesstadt Bonn heimlich, still und leise, ohne Hauptverhandlung zu erledigen.
Verteidiger Joachim Albert, der den mitangeklagten ehemaligen städtischen Berater vertritt, sieht seinen Mandanten bereits verurteilt und einer öffentlichen Kampagne ausgesetzt.
So sehe ich das. Ich finde, die Presse hat eine sehr unrühmliche Rolle gespielt. Die will ich jetzt nicht in Toto zerreißen, aber die lokale Presse hat sich wirklich in Niederungen begeben, die ich noch etwas ausführlicher darstellen werde gleich.
2 Jahre hat die Staatsanwaltschaft zusammen mit dem Landeskriminalamt ermittelt. 70 Zeugen sollen im Prozess vernommen werden. Dafür wird das Gericht auch ins Ausland reisen, so Staatsanwalt Ulrich Stein.
Die Kammer hat versucht, möglichst alle Zeugen dazu zu bewegen, nach Deutschland zu kommen und hier auszusagen oder aber auch im Wege von Videokonferenzen zur Verfügung zu stehen. Allerdings ist das nicht bei allen gelungen, sodass die Kammer mitgeteilt hat, dass jedenfalls bezüglich 2 Zeugen eine Reise in die USA ansteht.
Gleichzeitig zum Prozess laufen die Ermittlungen weiter gegen aktive und ehemalige Bedienstete der Stadt Bonn und auch gegen die ehemalige Bonner Oberbürgermeisterin. Ob und wann sie angeklagt werden, dazu sagte die Staatsanwaltschaft heute nichts. Währenddessen ruhen die Bauarbeiten im ehemaligen Bonner Regierungsviertel seit 2 Jahren. Vom Konferenzzentrum und dem angrenzenden Hotel, in dem längst die UN tagen sollte und die FDP einen Parteitag abhalten wollte, steht nur der Rohbau.
Ein Bericht von Sebastian Titelbach. Schüler sollen lernen, was sich hinter den oft komplizierten Handyverträgen verbirgt oder wie man sich gesund ernährt. Diese und andere Themen sollen nach dem Willen von Verbraucherministerin Aigner auch in der Schule behandelt werden. Die Lehrer können dazu künftig auf eine Online-Datenbank mit entsprechendem Unterrichtsmaterial zurückgreifen. Das Projekt wurde heute in Berlin vorgestellt. Arne Meyer weiß mehr.
Ich bin Jana. Ich telefoniere und surfe gern. Und schreibe gern SMS.
Aber was Jana und die anderen total coolen Mädels und Jungs aus der Werbung nie erzählen, wer permanent sein Handy am Ohr oder zum Simsen in der Hand hat, der bekommt das irgendwann schwarz auf weiß mit der nächsten Rechnung.
Das kostenlose Girokonto mit 50 Euro Startguthaben und 2% aufs Tagesgeld. Besten Service und erstklassige Beratung.
Wann wechseln Sie?
Na jetzt?
Tagesgeld, Girokonto, Wechseln, Beratung, das sind ja noch mehr Begriffe, mit denen Radio, Fernsehen, Zeitungen und Internet zugepflastert sind. Da fällt es schwer, den Überblick zu behalten, gerade Jugendlichen.
Wir wissen aus Studien, dass vielen Kindern und Jugendlichen das Rüstzeug fehlt, um den Alltag zu meistern. Das fängt beim richtigen Umgang mit Geld an und hört beim Surfen im Internet auf.
So Bundesverbraucherschutzministerin Ilse Aigner heute in Berlin. Gemeinsam mit dem VZBV, dem Verbraucherzentrale im Bundesverband, will sie dafür sorgen, dass Schüler zukünftig besser Bescheid wissen. Helfen soll dabei das Internetportal materialkompass.de, das Aigner und VZBV-Chef Gerd Billen offiziell vorgestellt haben.
Die Altersarmut beginnt damit, wenn Schüler keinen angemessenen Umgang mit Geld lernen.
Deswegen können sich ab sofort Lehrer, die zunächst in den Klassen 5 bis 13 unterrichten, auf dem Internetportal darüber informieren, welche Unterrichtsmaterialien zum Beispiel Verbände, Organisationen und Unternehmen zu bestimmten Themen erstellt haben. Experten aus der Wissenschaft haben sich diese Broschüren und PowerPoint-Präsentationen angesehen und ihre Bewertung im Portal veröffentlicht. Einerseits steckt hinter der Initiative, dass Bundesregierung und Verbraucherschützer dafür sorgen wollen, Verbraucherthemen wieder vermehrt in den Unterricht zu hieven. Ilse Aigner.
Verbraucherbildung muss kein eigenständiges Fach sein, auch wenn es vielleicht schön wäre. Die Themen sind vielfältig und können in verschiedenen Fächern praxisnah unterrichtet werden, sei es in Mathematik oder auch im Erdkundeunterricht.
Schleswig-Holstein hat als einziges Bundesland bisher das Fach Verbraucherbildung eingeführt. Allerdings steht nicht nur die Information über die Themen im Mittelpunkt des Internetportals, sondern es geht auch darum, einem Trend entgegenzusteuern. So gibt es die Tendenz, dass Unternehmen vermehrt die Schule als Ort entdeckt haben, in denen sie, wenn auch subtil unterschwellig, für ihre Branche bzw. Produkte werben. Informationsveranstaltung heißt das dann. Tim Engartner, Wirtschaftswissenschaftler von der Uni Duisburg-Essen, nennt die Gründe.
Das eine ist das Phänomen der Öffnung von Schule, was an sich eine positive Entwicklung ist. Dass eben Kooperationen zwischen der lokalen Wirtschaft und Schulen stattfindet, ist an sich positiv. Aber dass es mitunter vielleicht einen zu laxen Umgang mit diesen Kooperationsmodellen gibt. Das zweite ist, dass es natürlich mitunter eine chronische Unterfinanzierung von Schulen gibt und der Turnus für die Anschaffung von Schulbüchern nicht der ist, den man sich wünschen würde.
Wünschenswert wäre auch, so die Macher von materialkompass.de weiter, das Portal auch schon mit Informationen über Unterrichtsmaterialien zu bestücken, die sich bereits für die Grundschule eignen. Das soll es zwar geben, wann genau, blieb aber heute unklar.
Aus Berlin ein Bericht von Arne Meyer. Und das war's für heute im Echo des Tages. Morgen eine neue Ausgabe. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Andreas Flocken.